Ja, es ist wirklich schön, wenn der Heilige Geist am Wirken ist. Und manchmal hätte ich gerne die Erwachsenen gehört, was sie so für Eindrücke bekommen haben. Welche Bilder und welche Worte Gottes, weil es ist auch wichtig. Also, auf jeden Fall habe ich einiges erlebt im Lobpreis und in der Anbetung durch den Geist Gottes. Ich wurde sehr stark nach Israel geführt, komischerweise, und in der Auseinandersetzung, die gerade dort ist. Und ich wurde auch hineingeführt in unsere Regierung, also während des Lobpreises. Das war ein ziemlich starker Teil. Und ich glaube, dass es ganz arg wichtig ist, dass der Geist Gottes das freisetzt. Vater, und ich danke dir, dass du jetzt selber das Wort austeilst. Du weißt ja, was jeder Einzelne braucht. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier willkommen bist, dass du schon am Wirken bist. Und ich danke dir, dass du das Wort Gottes recht austeilst. Und ich setze ganz neu Gnade frei in unserem Leben. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir wollen hineinkommen in diese Freiheit der Kinder Gottes. Und ich danke dir, dass wir Licht und Leben sein dürfen für diese Welt. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Amen. Ich mache mir immer Gedanken, wie kommen wir gut durch in der Zukunft? Was wäre so die Agenda unseres Herrn, der Plan unseres Herrn, dass wir in Zukunft bei allen Herausforderungen sehr gut durchkommen. Denn eins sind wir uns wahrscheinlich einig, auch Leute, die nicht so im Glauben stehen, dass die Herausforderungen weltweit größer werden, schwieriger werden. Ich in meinem Leben, ich durfte über 70 Jahre nun Frieden erleben in unserem Land, und was ich mir nie vorstellen könnte, habe können, dass in Deutschland nochmals zur Aufrüstung gerufen wird, gerade von der Strömung, die früher die Pörsching, gegen die Pörsching demonstriert hat. Na, das war ja durch die Abwehrwaffe gegen Russland, und die gleichen fordern jetzt wieder Waffen gegen Russland. Also ist erstaunlich, was in diesem Land alles so sich bewegt. Aber wir merken, es geht nicht um Fleisch und Blut, es geht nicht um Menschen, sondern offensichtlich sind hier Mächte am Werk, die uns nichts Gutes wollen. Weder für Israel, noch für unser Land, noch weltweit. Das ist eine Tatsache. Und die Frage ist, wir sind dazwischen. Wir sind ja noch nicht entrückt oder abgehoben irgendwo, sondern wir leben dazwischen, und nicht nur, dass wir jetzt schon die erste größere Teuerung erlebt haben, was sicher in der Bibel auch steht. Die gab es natürlich schon immer, aber wir waren ja verwöhnt seither. Aber auch die anderen Dinge wie Vulkanausbrüche, sehr, sehr viele Naturkatastrophen überall, Überschwemmungen in der Wüste und dann dazu noch die Kriege. Wie kommen wir also hier gut durch? Das war meine Frage. Und da ich nun das Vorrecht habe, über eine lange Zeit meines Lebens nachzudenken, habe ich festgestellt, dass jetzt so nach 20, nach 30 Jahren oder sogar nach 40 Jahren plötzlich positive Echos bei mir landen für das, was ich früher gemacht habe. Gut, bin ich natürlich dankbar. Und wisst ihr, was den Leuten die ganzen Jahrzehnte am meisten geholfen hat? Darüber rede ich heute. Weil das wird uns auch in Zukunft helfen. Und da kam mir immer wieder dieses Wort Gottes in den Sinn. Und das haben die Leute mir auch gesagt. Willi, du hattest die Gabe, uns nicht in Gemeinde zu binden oder an irgendwelchen Organisationen oder an dich, sondern es ist dir gelungen, uns an Jesus Christus zu binden, dass wir eine gute Beziehung hatten zu Jesus. Und auf Dies kam dann, dann kam ich auf die erste Bibelstelle, wo es heißt, seid in Jesus Christus verwurzelt und gegründet, aus Kolosser 2, 6 und 7. Sehr bekannt. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist, und seid immer voll Dankbarkeit. Bei mir war das so und habe mich daran erinnert, wie habe ich Jesus wohl angenommen? Die Frage gebe ich an euch weiter. Wie hast du Jesus angenommen? Hat dein Leben sich wirklich radikal verändert nach dieser Annahme, weil Jesus plötzlich übernommen hat? Was hat sich konkret verändert? Ja, wurden wir ein bisschen frommer oder so? Und welche Beziehung hat sich jetzt entwickelt mit Jesus? Ist es nun schlechter geworden oder besser, diese Beziehung? Denn am Anfang, da konnte man mich überhaupt nicht bremsen. Als ich dann endlich nach 7 Jahren Kampf mein Leben Jesus übergeben habe, da wussten innerhalb von einer Woche meine ganze Kumpel, eigentlich unser ganzer Ort, der war nicht so groß, nur 2000 Einwohner, die wussten so ziemlich, dass bei da irgendwie der Willi durchgeknallt ist und ganz komisch drauf ist, was sich keiner vorstellen konnte, dass er nun auch noch gläubig ist. Hat sich verändert. Ich hätte die Gesichter meiner Schulkameraden sehen sollen. Also die glauben ja nicht. Aber wenn sie mich jetzt heute erleben, dann sagen sie, das kann nicht sein, dass das der ist, der mit uns ja fast von der Schule geflogen ist und so weiter. Weil er immer Martenkern war. Ne? Ja, das kann nicht sein. Aber doch, das kann sein. Nämlich, wenn du in Jesus Christus verwurzelt bist, am Anfang ihm begegnet bist, dann wirst du innerlich tatsächlich von jetzt auf nachher ein anderer Mensch. Äußerlich noch nicht gleich, aber innerlich. Und das war bei mir sehr entschieden. Heute darf man ja nicht mehr radikal sagen, aber radikal für eine gute Seite, für Gottes Seite ist gut. Ne? Also eine radikale Kehrtwendung 180 Grad, wissen wir heute, gell? Na, auf jeden Fall vorher in die falsche Richtung. Und wie war das nun bei dir? Wie war die Begeisterung am Anfang? War das nicht ganz normal, dass du allen möglichen Leuten, ob sie das wissen wollten oder nicht, von Jesus erzählt hast? Bei uns war das so. Niemand hat gesagt, du musst evangelisieren. Nein, es ist unmöglich. Das, was ich innerlich erlebt habe, das musste raus. Das war total normal. Da habe ich mir nichts dabei gedacht. Okay, ich bin vielen auf die Nerven gegangen, habe alle meine Kumpels verloren, zwischen 20 und 30 Leute. War nun plötzlich hier, was weiß ich, der rote Hund in der Stadt, wie auch immer. Aber das hat sich verändert. Und da habe ich mich gefragt, ja, und wie sieht's denn heute aus? Leute, gute Nachricht. Ich bin viel heißer drauf wie damals. Ich bin viel näher Jesus wie damals. Und Jesus, da ist mein A und O von Anfang an. Der erste Gedanke morgens, wenn ich die Augen aufmache, und der letzte, wenn ich einschlafe. Ja. Probier mal, betend einzuschlafen, ist ganz entspannt. Und morgens wieder lobpreisend aufzuwachen, je nachdem, weil der Heilige Geist in dir, der ist ja nicht so müde wie du. Der ist ja derart fit, schon morgens um 5 oder wann auch immer, um 6 oder 4. Naja, der ist total fit. Also ihr versteht, darum geht's. Es geht darum, bei uns geht's nicht abwärts, je älter wir werden, sondern aufwärts. Wir sind besser mit Jesus Christus verbunden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in ihm gefestigt sind. Und hier heißt es, dass wir verwurzelt und gegründet sind. Das Bild von was kommt das? Natürlich von einem Baum. Ihr wisst, die sogenannten Flachwurzler, die gibt es unter den Christen auch, beim ersten Sturm haut es die um. Ja? Und dann gibt es die, die tiefer gewurzelt sind, die haut es eben nicht so schnell um. Manche haben zu Hause schöne Bilder und dann sieht man einen wunderbaren Strand in der Südsee irgendwo und die Palmen und wunderbaren Sand. Und die Palmen, die stehen da manchmal natürlich in eine gewisse Richtung schon, weil man sieht die Tropenstürme. Und ich frage mich, warum das die nicht umhaut. Wisst ihr warum? Ich habe gelesen, dass die Eingeborenen dort Folgendes machen. Wenn die die kleine Palme, wenn die Pflanzen, die Pflanze eine bestimmte Höhe erreicht, auch schon gewurzelt, dann bekommt die kleine Palme, die bekommt einen kleinen Stein in die Krone. Das gefällt ihr auch nicht, ne? Weil dann muss sie jetzt mehr tragen. Und jetzt ist sie den Stürmen stärker ausgesetzt. Also was macht die Palme automatisch? Die Stechwurzel geht tiefer. Und so in jedem Wachstumsstadium immer der größere Stein, noch der größere Stein, zum Schluss einen kleinen Felsen da oben drauf. Und wenn sie ihre Größe erreicht hat, kommt der Stein raus und dann steht die, übersteht die jeden Sturm. Ja, könnte sein, dass Gott uns auch so einen Stein in die Krone legt, ja? So dass wir große Herausforderungen haben im Leben, dass wir keine Flachwurzler sind, sondern eben tiefer wurzelt sind in Jesus. Und das ist, ja, ich kann es nur empfehlen. Weil wenn du dann praktisch auf dem Felsen noch gegründet bist, die Wurzel um den Felsen noch rumgeht, dann hau dich nichts um. Wäre doch gut, ja? Also entscheide dich heute ganz neu in Jesus Christus verwurzelt und gegründet sein. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, ein Baum ohne Wurzeln verdorrt. Das heißt, jeder Christ, der nicht in Jesus Christus verwurzelt ist, der steht vielleicht noch da hier als ein Denkmal oder was weiß ich, aber der ist da. Da gibt es keine Frucht. Und von daher ist diese Wurzel in Jesus Christus verwurzelt sein wichtig. Und ich möchte sagen, die Beziehung zu Jesus Christus ist A und O. Bitte sagt es auch den jungen Leuten. Manche, die reden von Gott, die reden vom Vater und ist der Vater auch am Kreuz gestorben und andere Unsinn. Also das heißt, die haben nie richtig Jesus kennengelernt. Und deswegen, der Beginn des Glaubens muss eine intensive Beziehung zu Jesus sein. Und Jesus offenbart uns den Vater. Und Jesus offenbart uns den Geist Gottes oder der Vater, den Geist Gottes, wie auch immer. Und das haben wir erlebt. Und darum ist es ganz arg wichtig, Jesus auszusprechen. Ich habe Leute, die sind schon 10, 20 Jahre im Glauben. Na, da beten die, weil sie in der Seelsorge bei mir sind. Und dann sage ich, ja, hey, zu welchem Gott betest du eigentlich? Hast du noch nie zu Jesus gebetet? Zum Vater oder zu Gott? Oder was ich jetzt erlebe, so im kirchlichen Raum, da sagen sie auch, ein guter Gott, das brauche ich gar nicht sagen, weil meiner sowieso gut ist. Also, ihr versteht es, das sind reine Redewendungen. Wir brauchen die Beziehung zu Jesus und das muss Priorität 1 sein. Und dann bekommen wir die gute Beziehung durch Jesus zum Vater und zum Heiligen Geist und sonst zu niemand. Weder zu Maria noch zu irgendwelchen Heiligen brauchen wir eine Beziehung, sondern allein zu Jesus, zum Vater und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und was ich dann auch erlebe, ist, dass ich dankbar bin. Sehr, sehr dankbar. Wisst ihr, was für ein Privileg, dass wir zum Glauben gefunden haben? Warum habe ich ausgerechnet zum Glauben gefunden? Weshalb gab Gott keine Ruhe und der Heilige Geist, bis ich mich endlich entschieden habe? Und andere, die scheinen total Brett vorm Kopf zu haben. Die erkennen Jesus nicht. Du kannst mit ihnen reden, wie du willst. Die kommen einfach nicht durch. Und du bist privilegiert. Aber bitte mach die Beziehung nicht kaputt, sondern pfleg sie. Es ist eine reine Gnade und ich leide sehr darunter, dass so wenig Menschen diesen Zugang zu Jesus Christus bekommen. Das ist auch unser Gebet für unser Land, dass da noch etwas geschieht und wir sind so richtig ohnmächtig. Natürlich können wir immer beten für die Nachbarschaft, für die Stadt und das tun wir ja auch. Aber es muss noch mehr geschehen. Also, du bist privilegiert und wenn Gott dich durch schwierige Zeiten auch führt und leidet oder schwierige Zeiten dich erleben lässt, dann vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also ein dankbarer Mensch ist auf der Seite des Siegers. Wenn ich Christen erlebe, bei denen alles selbstverständlich ist, da frage ich manchmal, wow, wie tief sind sie verwurzelt? Also ich kann bloß ehrlich gesagt, Gott danken Tag und Nacht. Nach jeder Predigt, vor jeder Predigt. Das ist der Herr. Und da freue ich mich. Ja. Und so, du bist geadelt. Bitte dank mal für alles. Für alles, auch für Dinge, die wir nicht verstehen, weil wir wissen, dass es uns Gott meint es nur gut. Und wenn es nahe am Tode ist, doch was auch. Hab das ja öfter schon erlebt, dieses. Aber der Herr trägt dich durch. Also in Jesus Christus gegründet sein. Und da fiel mir dann eben der nächste Text gleich ein, mit dem ich auch eben schon lange unterwegs bin. Und der ist in Philipper 3, 10 und 11. Da heißt es dann, dass Jesus mich ergriffen hat. Zunächst heißt es dort im Vers 10, Philipper 3, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und will die mächtige Kraft, also diese Auferstehungskraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben und dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Also, wir sollten das jetzt lernen, dass wir sagen, Herr, diese Auferstehungskraft steht übrigens dann auch im Epheserbrief am Anfang, dass die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferlegt hat, auch uns zur Verfügung steht. Dass wir das nicht begreifen, ist klar. Ne? Aber ich sage oft, weil hier heißt es, dass diese Auferstehungskraft, die will ich erleben an meinem Leib. Und wenn ich krank bin, jetzt läuft gerade mal wieder die Nase, dann sage ich auch ihr, du sollst die Auferstehungskraft Jesu erleben. Oder dies oder jenes. Du Körperteil, wo du nicht funktionierst, erfahre die Auferstehungskraft Jesu, die ist doch in mir. Ich will diese heilende Kraft und bitte, gebt nicht nach, auch wenn es in aller Schwachheit ist und wenn es dem Feind nicht gefällt. In Zukunft gehen wir in der Auferstehungskraft Jesu und da ist auch jeder dabei. Aber warum, dass der Paulus dann sagt, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, da denke ich, Mann, Paulus, warum willst du das eigentlich? Warum willst du mit Jesus leiden? Der hat doch alles schon getan. Er hat doch schon gelitten. Warum willst du jetzt begreifen, was es heißt, mit Jesus zu leiden? Weil die Schrift sagt deutlich, wenn das Haupt des Leibes, das ist Jesus, leidet. Und wie er gelitten hat, so leidet auch der Körper und wir sind ein Teil. Aber nicht jetzt, um frühzeitig zu sterben, sondern wir leiden, um an der Auferstehungskraft teilzuhaben. Dass wir diesen neuen Auferstehungsleib bekommen, was nachher auch heißt, Vers 11, um dann auch unter denen zu sein, die aus dem Toten heraus auferstehen. Das ist die erste Auferstehung oder Herausauferstehung. Die gibt es übrigens in der ganzen Bibel nur an dieser Stelle. Also die Herausauferstehung. Also wenn du bei der Entrückung dabei sein willst, dann lerne das Leiden auch zu verstehen. Also das Wichtigste in meinem Leben ist Jesus Christus. Er soll mein Leben bestimmen und ich will die Auferstehungskraft Jesu, die will ich so richtig erleben. Bin ich aber dann auch bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen um Jesu Willen? Für ihn zu sterben, mit ihm zu sterben, was heißt das also? Von Jesus heißt es, er hielt seine Göttlichkeit nicht fest wie einen Raub, er entäußerte sich. Also Jesus war wirklich klar, ein Mensch wie du und ich. Weil sonst wäre er nämlich vom Kreuz runtergestiegen, stimmt's? Er hätte gebeten um ein paar Legionen von Engeln, die hätten die Römer niedergemacht, sowas glaubt er nicht. Das wäre ruckzuck geschehen, wäre er in Rom auf dem Thron gesessen. Das hätte Jesus machen können, ja. Aber er war bereit zu leiden und zu sterben für ihn. Und deswegen werden wir auch Schwierigkeiten im Leben ausgesetzt, dass wir lernen, was in uns sterben muss. Was muss in uns sterben? Das Göttliche nicht, sondern der natürliche, der sogenannte alte Mensch, den wir ja bei der Taufe in den Tod geben. Das haben wir schon, aber hier unten in der Praxis, dass der stolze Mensch gedemütigt wird, dass Gott Dinge in unserem Leben zulässt, die wir gar nicht verstehen, und dass wir in allen Dingen uns lernen, Gott unterzuordnen. Und ich habe mich dann mir Gedanken gemacht, worin und woran hat Jesus eigentlich gelitten? Was denkt ihr? Haben wir mal versucht, in seine Lage rein zu versetzen. Worunter hat er gelitten? Könnt ihr das, wie er geweint hat um Jerusalem? Darunter hat er gelitten. Ich wollte euch sammeln, ich wollte euch retten. Ich wollte nicht, dass der Tempel und Jerusalem zerstört wurden. Ich wollte euch, da hat er gelitten. Er hat gelitten an den besonders Frommen, die waren, da hat er besonders gelitten unter diesen, die alles verstanden haben vom Gesetz, die sogar die Zeichen und Wunder deuten konnten, die eigentlich nur der Messias tun konnte. Keiner vor oder nach Jesus hat jeweils diese Wunder getan. Die hätten es erkennen müssen, aber sie wollten nicht, dass dieser über ihn herrsche. Der hat gelitten unter den Menschen und hat sich gefreut, wenn die Zöllner und Sünder umgekehrt sind. Da hat er sich gefreut. Wie ist es bei uns? Leute, ich leide immer mehr darunter, dass die deutsche Bevölkerung so wenig offen ist für Jesus. Wisst ihr, wer in Deutschland zum Glauben kommen? Die Afrikaner, die Asiaten, die Moslems, alle möglichen kommen zum Glauben, bloß die Deutschen nicht. Da leide ich drunter, wie Hund, ehrlich gesagt. Das ist aber die Tatsache. Die haben alles, die Vietnamesen haben ihre Gemeinde, die Chinesen haben ihre Gemeinde, hier die Inder, die haben alle ihre Gemeinden, unsere Brasilianer, unsere Afrikaner vielfältig, die haben Gemeinden um Gemeinden. Die beten auch am meisten übrigens für Deutschland. Und wir? Herr, erbarme dich. Da leide ich drunter, weil ich der Meinung bin, dass Jesus auch drunter leidet. Und manchmal diskutiere ich mit Jesus und sage, Herr, was können wir tun? Und dann fragt er mich, hast du einen Vorschlag, Willi? Was können wir tun, dass die Deutschen endlich mein Evangelium annehmen? Und wisst ihr was? Da komme ich auf keine gute Idee, aber wahrscheinlich ist die einzige wirksame Idee. Ja, ich brauche es mir gar nicht sagen. Die Erschütterungen müssen zunehmen. Schade, dass ich keine bessere Antwort habe. Aber die Erschütterungen müssen zunehmen. Aber wenn du diese Pfahlwurzel hast, dann haut es dich nicht um, oder? Dann bist du in Jesus verwurzelt. Es bleibt in nichts anderes übrig, wie unser Land so lang zu erschüttern, Und dann hetzen sie auch noch im Krieg. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Mein Vater hat in der Ukraine auf der Krim und überall hat er mal für Deutschland gekämpft. Mein Vater hat mir erzählt. Nie wieder. Ich habe mich gefreut, in der Ukraine als Friedenssoldat unterwegs war, jahrelang. Und jetzt sowas. Undenkbar. Also ihr seht, da leide ich drunter. Weil ich weiß, Jesus ist die einzige Zukunft. Also, darum sei bereit, auch in diesem Prozess. Letztlich ist es so, wenn das Haupt bereit war zu sterben für den Leib, gehe ich davon aus, dass der Leib lernen sollte, für das Haupt zu sterben. Ich habe bei euch da schon mal erzählt von Träumen, die ich da hatte, gell, wo ich da unter Märtyrer stand. Aber es ist normal. Denn die Braut Christi ist bereit, für Jesus alles zu geben. Das kannst du aber nur, wenn du eine gute Beziehung hast zu ihm. Wie wirst du alles geben, Jesus, wenn du keine gute Beziehung hast? Ich weiß auch nicht, wie das alles geht, aber wenn es dann mal so sein wird, wir sind vorbereitet. Und dann lesen wir weiter, Philipper 3, 12 bis 14. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Oder andere Übersetzungen sagen, ich jage danach. Also ich kenne das, weil ich war früher mal ganz, ganz kurz, war ich mal Ringer, weil ich bin eigentlich ein Leichtgewicht und hatte dann viel Kraft für mein Leichtgewicht. Ne? Das war gut und das waren eigentlich gute Voraussetzungen, aber Gott hatte offensichtlich andere Pläne für mich. Mein Bruder hat weitergerungen, der ist alles kaputt, die Knie sind kaputt, der Rücken ist kaputt und meine sind gut. Aber tut mir leid für ihn, aber bei mir war das so, Gott hat wirklich meine Karriere unterbrochen, dass nach ein paar Monaten, ich war immer der Sieger dann, aber wir waren zwei Anfänger und der andere hat irgendwo einen Arm zugemacht, den nicht sauber angesetzt und hatte zur Folge, dass mein linker Ellenbogen raus ist. Der ist jetzt noch leicht abgewinkelt, weil da innen drin hat sich ein Knorpel gebildet. Gell? Allerdings sind meine Arme, ich hatte immer Rückenweh, heute gleich lang, weil ich mal gebetet habe und habe dann zuguckt, wie der Arm gleich lang geworden ist. Also jetzt habe ich keine Rückenprobleme mehr, aber der Winkel ist noch da und da war die Karriere beendet. Also ihr seht, aber ich weiß, was es heißt zu greifen. Und ich sage immer, Jesus, du hast mich geschnappt. Wow. Wow, gut. Und was mache ich? Was machst du? Schnapp ihn auch. Er hat dich ergriffen, dann ergreife ihn auch. So wie Jakob, ich lasse dich nicht mehr los. Du segnest mich denn. Das ist es. Oh, ich bin so froh, dass er mich geschnappt hat. Dass er mich ergriffen hat. Dass er sagt, hey, Willi, ab heute gehst du unter meinem Kommando. Was Besseres hätte mir nie passieren können. Ah, und das gefällt mir so. Da sage ich, ja, und jetzt lasse ich dich nicht mehr los, Jesus. Ich lasse dich nicht mehr los, egal was kommt. Wir gehen gemeinsam. Das ist sowas von wichtig. Und dann sagt er sogar, Vers 13, nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ja, er weiß, er ist noch nicht am Ziel. Klar, er ist noch nicht ganz durch. Aber wenn du ganz nahe bei Jesus sein willst, brauchst du einen Cut, einen Schnitt mit deiner Vergangenheit. Du darfst nicht dein altes Leben hinter dir reinschleifen, wie ein Rucksack mit Steine. Deswegen, auch das ist wichtig. Bitte, lehrt das wieder. Ich meine, ihr seid einer der wenigen Gemeinden, wo das, denke ich, machen, dass die Leute, wenn sie zum Glauben kommen, dass sie ihr Leben gründlich aufarbeiten, dass sie ihre Sünden bekennen, dass sie sich versöhnen, dass sie Wiedergutmachung leisten, ja, dass sie all das Leben in den Tod Jesu geben, auch in der Taufe. Das ist soweit, die Vergangenheit muss weg. Das ist alt hier, das vergessen wir. Jetzt haben wir noch eines im Blick und das ist Jesus. Und das steht ja hier auch drin. Er sagt, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, Vers 14, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Also, welches Ziel hast du? Wonach strebst du? Denk mal drüber nach. Was, wem jagst du nach? Also ich kann es euch sagen, wem ich nachjag. Ich habe nur ein einziges Ziel, den Willen Gottes jeden Tag zu tun. Ende, nichts weiteres. Das ist mein einziges Ziel. Den Willen Gottes jeden Tag zu tun. Und da bleibe ich dran. Ich jage diesem Ziel nach, denn ich weiß inzwischen, dass auf mir eine himmlische Berufung liegt. Bin ich jetzt eine Aufnahme? Ich sage, jeder, der von Jesus ergriffen ist, hat ein himmlisches Ziel, eine Bestimmung. Oder wie wir gestern sagten, vorbereitete Werke, die zu tun sind. Genau, wenn du sie nicht tust, muss ich wieder Gott jemand anders suchen. Ich habe früher immer wieder mal mich beklagt, warum das Gott mir diesen Auftrag gegeben hat bei uns dort in Weinstadt. Dachte, ach Herr, da gibt es so viele bessere Christen wie ich, da gibt es so viele Leute, die sind begabter wie ich. Und ihr werdet nicht glauben, was er mir sagte in Gedanken. Willi, ganz ehrlich, ich habe keinen besseren gefunden. Das hätte ich schon nicht geglaubt. Habe keinen besseren gefunden. Vielleicht sagt er das bei dir auch, bei deinem Auftrag. Ich habe keinen besseren gefunden. Schau nicht auf dich, schau nicht auf deine Schwachheiten, schau nicht auf deine Unmöglichkeiten, sondern stell dich Gott zur Verfügung. Rechne mit übernatürlichem Eingreifen. Und je älter ich werde, werde ein bisschen schwächer, das ist sehr gut, denn dadurch kann er mich viel besser gebrauchen wie früher. Weil ich nicht mehr so viel eigene Kraft habe. Und in dieser eigenen Kraft habe ich mir schier die Gesundheit kaputt gemacht, nur um Reich Gottes zu bauen. Also sollst du nicht, sondern hineinkommen in die Werke, die er zuvor bereitet hat. Also, frag nochmal den Herrn, was hält mich zurück, in meine Berufung zu kommen? Erstens, was tust du gern? Wozu hat dich Gott begabt? Und in diesen Dingen stell dich mal Gott zur Verfügung. Und dann sehen wir weiter. Also nicht das, was du nicht kannst. Nicht das, was du nicht gern tust. Das kommt später dazu. Sondern erstmal, was du gerne tust. Und welche Fähigkeiten hast. Und in der Gemeinde gibt es so viel Möglichkeit, dass du deine Fähigkeit einsetzen kannst. Und da bist du treu in diesem. Dem jagst du nach. Und dann gilt für dich, wenn du im Kleinen treu bist, wird dich Gott über viel setzen. Und dann wird eine Freude freigesetzt. Das kann ich jetzt sagen. Leute, seit ich weiß, ich bin wirklich hundertprozentig in meiner Berufung. Wow. So schöne Zeit hatte ich noch nie. Das ist doch, wow, da bist du so frei. Weil du weißt, ja, das ist die himmlische Berufung. Das ist der Weg, den Gott für mich bestimmt hat. Ich laufe da mit aller Kraft und ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich weiß inzwischen um auch die Berufungen, die ich habe. Und wenn ich dann Aufträge bekomme oder Anfragen, weiß ich genau, entspricht das meinem Auftrag. Wenn ich dann merke, das ist nicht mein Ding, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich bin da der Falsche. Ja, das ist nicht mein Ding. Ich könnte das zwar auch noch, aber das ist nicht mein Ding. Ich kämpfe die ganze Zeit darum, Gott hat mir 3 Prioritäten gegeben und die halte ich jetzt ein. Eine davon ist sicher auch hier an diesem Wochenende durchgekommen, nämlich die Hauptaufgabe, einfach auch die Salbung und den Dienst, den Gott mir gegeben hat, zu multiplizieren. Nimm die Gabe, nimm die Salbung, die da ist, die ausgeht. Nimm's einfach und du kriegst den Teil. Viele junge Leute, die haben inzwischen gemerkt, hoppla, wow, der geht schon, Richtung ein bisschen älter und hat noch so viel Power, das wollen wir auch. Und wir merken, wie ganze Gemeinden verändert werden, weil die Kraft ist da auch für die Jungen, auch hauptsächlich für die Enkelgeneration. Und da freue ich mich. Also, mit aller Kraft gehst du da voran, du hast das Ziel vor Augen, du weißt, was Jesus mit dir vorhat. Und das ist die Frage, weißt du das? Wenn nicht, solltest du irgendwie mal ein Gespräch führen mit Leuten, die dir da helfen können. Dann könnt ihr das mal durchgehen, das ist das Geheimnis. Dann habe ich festgestellt, es bleibt nicht nur, dass wir in Jesus so gewurzelt sind, sondern es geht auch darum, dass wir dem Herzen Jesus näher kommen. Und zwar habe ich in Epheser 3 ab Vers 14 was Interessantes gefunden. Da geht es auch um die Verwurzelung und das möchte ich jetzt kurz vorlesen. Epheser 3 ab Vers 14. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, oder andere Übersetzungen sagen, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der ein rechter Vater ist über alles, was da Kinder heißt, oder die heißt, von dem jede Familie im Himmel und auf Erden ausgeht und ihr Dasein verdankt. Da habe ich auch jetzt gelernt, mich mehr hinzuknien wieder, wie früher. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet werden. Also, es ist nicht nur die Verwurzelung an Jesus, sondern die Verwurzelung an der Liebe. Wir haben früher, gibt es ja alte Kirchenlieder, Gott ist die Liebe, genau. Also da sollen wir rein. Wisst ihr, dass wir das jeden Tag beten könnten, was hier steht? Ich sage, Vater, ich komme zu dir. Du hast den ganzen Reichtum an Herrlichkeit, ist im Universum zu sehen. Und von dieser Reichtum deiner Herrlichkeit gib du mir Kraft. Ja, das steht hier drin. Dürfen wir bitten, den Vater. Gib du mir Kraft. Schenk mir die Kraft, dass mein innerer Mensch, wer ist der innere Mensch? Der Geistesmensch. Der ist wichtig, der Geist. Der geistliche Mensch in mir, der muss stark werden, dass der geistliche Mensch, mein geistlicher Willi, der muss so viel Kraft bekommen, dass sowohl mein Denken, mein Handeln, mein Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Wenn du innerlich stark bist, wow, dann fällt dich nichts um. Also betet bitte doch darum. Ja? Er macht es. Der Paulus, der weiß, Mann, die Gemeinde muss innerlich stark werden. Und das ist doch auch was für die Zukunft, oder nicht? Dass ich innerlich stark werde und dass ich weiß, Christus wohnt in meinem Herzen. Wir wissen ja, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die wohnt da drin. Und dass ich fest in der Liebe eingewurzelt und gegründet werde. Ich stelle fest und mehr in meinem Leben, dass offensichtlich die Liebe Gottes einen größeren Einfluss hat, wie ich denke. Ich habe viele Jahre über die Liebe Gottes, habe ich viele Jahre nicht mehr gepredigt. Hatte schon alles gesagt, was man wissen kann. Und dachte, ich predige nicht mehr über die Liebe. Denn entweder hast du es oder hast du es nicht. Ja? Macht den Leuten ein schlechtes Gewissen. Und jetzt merke ich Folgendes. Je mehr ich die Beziehung, und da gehört das Thema mit der Ruhe Gottes von gestern dazu, je mehr ich die Beziehung zu Jesus habe, kriegst du eine Beziehung zu der Liebe Gottes. Wow. Da kommt in dir eine göttliche Liebe rein und Leute, die du eigentlich sonst nicht ausstehen kannst, plötzlich kannst du die annehmen. Na, ihr kennt, ich meine, gut, es gibt Leute, denen begegnest du, die sind dir auf die Sekunde dann unsympathisch. Das kannst du nicht riechen, sagt man. Machst den Bogen rum. Das Problem ist nur, wenn Jesus sie riechen kann. Und Jesus in mir ist. Da gibt es ein Problem, gell? Und da habe ich festgestellt, es ist eine Sache der Willensentscheidung. Den anderen anzunehmen, wie er ist, heißt lieben. Nämlich so, wie Jesus mich angenommen hat, wie ich war. Und auch heute noch. Das ist für mich Liebe. Totale Annahme. Totale Annahme. Und jetzt merke ich, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die ganz anders denken oder im Esoterischen unterwegs sind oder Feministinnen und was weiß ich alles. Oh, es gibt so viele verletzte Frauen, viel mehr, wie ihr glaubt. Auf jeden Fall, und das merkst du schon von weitem als Mann, wenn du sensibel bist. Und jetzt aber sie dann nicht zu sagen, oh, ich stelle auch die Krallen, ne? Lieber einen Umweg machen um die schwierigen Leute, sondern dann ganz normal dich entscheide, nehme ich an. Habe ich wahrscheinlich bei euch schon mal erklärt, aber so hatte ich mal die Ehre, über 10 Tage mich mit einer aktiven Hexe hervorragend zu unterhalten. Ich habe das erst in den letzten Tagen rausbekommen, aber die Liebe in mir war dann so stark. Und dass ich nun sagen konnte, hey, zum Schluss, ja, sie hat Jesu Liebe erlebt. Normalerweise hätte ich sofort geistliche Kampfführung gegen die gemacht. Aber Gott sei Dank war in mir, ich habe sie gesehen, ganz in Schwarz. Und in mir war etwas, wie entscheidest du dich innerlich? Nimmst du die Person an oder nicht? Also ich in meiner stillen Zeit, ich saß da auf meinem kleinen Balkonchen und sie saß da, auf ihrem kleinen Balkon. Sie hat ihre Rauchopfer hier dargebracht. Ich habe hier Lobpreis gehabt und stille Zeit gemacht. Es ging gut. Wir hatten zum Glück Internet. Und da war immer Lobpreismusik. Ich war natürlich anständig, nicht aufdringlich, aber ja, einfach das Lob Gottes. Und ihr werdet es nicht glauben. Wir haben uns ganz herzlich verabschiedet. Meiner Ingeborg habe ich erst im Bus gesagt, wer sie ist. Das war vorsichtshalber, weil das war gut. So. Aber da habe ich erlebt, es ist deine Entscheidung. Glaubt ihr, dass Jesus Hexen liebt? Ich bin überzeugt. Ja? Und alle anderen auch. Egal. Und wenn Jesu Liebe in mir ist, was will das? Genauso. Also deswegen, ob die Leute, egal ob die komisch fromm drauf sind oder wie die auch mal drauf sind, entscheide dich mal für jede Person, sie anzunehmen zunächst, wie sie ist. Denn verändern können wir sowieso niemand. Aber annehmen können wir sie, stimmt's? Und wer kann sie verändern? Jesus allein. Der Geist Gottes. Ich kann's nicht, nicht mal meine Frau, funktioniert nicht, sie schafft es bei mir auch nicht. Also wir schaffen das nicht, einen Menschen zu verändern, sondern es kann nur der Heilige Geist. Und ich wollte nur sagen, wie das dann im Praktischen ist. Und als ich das merkte, sage ich, wow, da ist etwas in mir, das war vorher nicht in mir. Also ich habe das erst doch in Klammer Zufall entdeckt, dass die Liebe Jesu in mir zugenommen hat. Hm? Ja, Also ich bin nicht hierher gekommen und sage, guck mal hier, ein Mann Gottes voller Liebe. Nee, das wirst du nicht hören von mir. Aber ich will nur sagen, die Liebe Gottes dringt dir aus allen Poren raus. Und dann werden die Leute, die suchend sind, die spüren das, die merken das. Da nimmt mich jemand an. Und dann wirst du sensibel, das Evangelium weiterzusagen. Also darum geht es, dass wir stark werden am inneren Menschen, dass wir tief gegründet sind in der Liebe Jesu. Und wisst ihr, diese Wurzeln, die in ihr Jesus gewurzelt sind, die ziehen automatisch die Liebe Jesu. Stimmt's? Und was sagt das Wort? Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib wird Ströme lebendigen Wassers fließen. Also fließt es wieder raus aus dir. Es fließt die Liebe wieder raus. Aber dazu benötigen wir, stark zu werden am inneren Menschen. Und da heißt es weiter, damit wir zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande sind, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe, Tiefe und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat, so werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Wow! Wir waren wirklich voll. Früher waren wir mit anderen Sachen voll, gell? Aber jetzt sind wir voll mit der Liebe Gottes. Und dann strömt's aus dir. Also bitte heute noch den Anschluss verlegen zur Liebe Gottes. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, ich kann es euch sagen, es bedarf keinerlei Anstrengung, außer dass wir die Beziehung zu Jesus pflegen, dass wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dass wir bitten um diese Liebe. Und dass die Herrlichkeit Jesu sichtbar wird. Mehr kannst du nicht machen. Und dann macht er das automatisch. Und ich finde es so was Entspanntes. Die Liebe, die kommt dann ganz durch die ganze Fülle Gottes. Und dann zum Schluss dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir bitten oder denken. Und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt Ehre in der Gemeinde, in Jesus Christus. Von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Also, ich will das nochmal wiederholen. Bitte lernt zu beten, dass ihr stark werdet durch den Geist Gottes im inwendigen Menschen jeden Tag. Lasst euch jeden Tag mit der Kraft Gottes beschenken. Wir sollen jeden Tag erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Auch lasst euch beschenken von dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass in uns göttliche Schönheit entsteht. Bittet um Kraft. Ihr wisst ja, eure Schwachstellen, die stark werden sollten durch den Heiligen Geist. Und dass euer innerlicher Geistesmensch stark wird. Denn ich kann nur im Geist leben, wenn auch der Geist Gottes in mir regiert, oder nicht? Wir sagen, ja, man darf nicht mehr seelisch unterwegs sein, sondern geistlich, ja. Aber da brauche ich eine enge Beziehung zum Heiligen Geist. Da brauche ich eine enge Beziehung zu Jesus Christus. Und dann lernen wir, dass Gott uns wunderbar versorgen will. Wir können auch dafür beten, dass wir geöffnete Augen bekommen, die Liebe zu erkennen, die Jesus zu uns hat. Und das ist etwas, was wunderbar ist. Meine Begeisterung gegenüber Jesus und dem Vater nimmt zu täglich. Wir können ich denke, wow, Herr, was jetzt wieder? Was machst du jetzt wieder? Also wir sollten aus dem frommen Druck rauskommen. Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, aber nur durch Druck und Gestöhn. Steht aber nicht in der Bibel. Das fließt ganz einfach. Das ist schön. Wenn du merkst, wow, deswegen habe ich auch keine Berührungsängste. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, ob ich jetzt im muslimischen Land bin oder so, ja, wenn ich da eng bei irgendjemandem sitze, dann sage ich, Herr, lass fließen. Lass fließen. Lass fließen. Dann werden die unruhig. Die spüren, dass da fließt was. Da fließt was. Lass die Liebe Gottes fließen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir immer mehr die Fülle Gottes erkennen und dass wir uns öffnen für ihn. Damit wir sagen können, und das zitiere ich zum Schluss, Galater 2, 19 bis 21. Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich in dem Glauben an den auferstandenen Sohn Gottes, der sein Leben für mich dahin gegeben hat. Freie Übersetzung von mir. Ja? Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er lebt in mir. Und hier auf der Erde darf er sich ausleben durch mich. Ja, so war das nochmal ein Appell heute an euch. Trachtet danach, ganz eng mit Jesus Christus verbunden zu sein, in ihm verwurzelt zu sein, von seiner Liebe zu ziehen, auch bereit sein, Nachteile in Kauf zu nehmen, die kommen so und so. Aber da machen wir uns keine Sorgen, sondern Gott trägt uns durch. Denn er hat die ganze Welt in seiner Hand. Er regiert über allem. Und das sage ich immer wieder, der Allmächtige regiert. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? Er hat seine Macht erwiesen. Er hat mächtig triumphiert. Er ist Sieger über Finsternis und Tod. Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit. Durch seine Gnade sind wir erlöst. Halleluja! Denn der Allmächtige regiert. Und so, Herr, wissen wir, dass du, Jesus Christus, vom Vater gesetzt bist, über alle Mächte, über alle Gewalten, über alle Herrschaften, über alles, was genannt mag werden auf dieser Welt. Und dass in dem Namen Jesus sich beugen muss und müssen alle Knie derer im Himmel, auf der Erde und unter Erde. Und jede Kreatur und Schöpfung muss bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters. Und daraufhin gehen wir. Und deswegen wissen wir, dass alles unter der Kontrolle Gottes ist. Und wenn er Dinge zulässt in unserem Land, in unserem Leben, weltweit, wo wir keine Antwort haben, dann wissen wir es, dass er es gut meint mit den Menschen. Und gleichzeitig flehen wir um Gnade für unser Volk, um Gnade für Israel. Herr, wir preisen dich. Und ich danke dir, dass dieses Geheimnis, fest verwurzelt zu sein in dir, Jesus Christus, dass dieses Geheimnis uns erfasst. Und wie es war beim Berg der Verklärung. Und sie sahen Jesus allein. Das bete ich jetzt für jeden hier oder der das auch im Livestream mitverfolgt, dass ihr nur noch Jesus allein seht, dass ihr in ihm verwurzelt und gegründet seid, dass er euch ergriffen hat und dass ihr eure Wurzeln fest in seine Liebe eingegraben habt, dass ihr empfangt die Liebe und sie weiterzugeben, dass ihr Licht in dieser Welt sein sollt und dass ihr eure Berufung erkennt, eure Aufgabe und dass ihr dem nachjagt. Herr, du hast gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Das soll unser Motto sein. Und so preise ich dich, dass der, der in dir verwurzelt und gegründet ist, dass der steht. Und wir werden auch den stärksten Sturm überstehen und nicht fallen, weil wir in dir gewurzelt und gegründet sind, Jesus. Denn du bist der Fels, auf dem wir stehen. Wir danken dir für deine unendliche Gnade, für deine Liebe, für deine Annahme und dass du das gute Werk, das du in uns begonnen hast, das wirst du auch vollenden. Amen.